Ladies, Gentlemen, mein Name ist Falk Pommer. Ich begrüße euch recht herzlich zum World Game Powerlifting Podcast. Mir online zugeschaltet sitzt mein werter Co-Host Maximilian Rabe. Herzlich willkommen.
Und hallo, hallo.
I'm gonna switch to English now because we got a quite international guest right here from France.
Our good friend. So the whole podcast will be a mixture of French and English and some Spanish in between.
And since he got some German origins, I would ask him right now if it is possible for every one of us to do the podcast in German. Hi Robin, is it fine for you to do the podcast in German today? Only for today?
Yes, I think for today that's okay.
Okay, dann ja, springen wir jetzt machen. Wieder, dann springen wir jetzt wieder zurück zu Deutsch. Ja, wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar ist es einfach nochmal ein bisschen persönlich nostalgisch zu werden. Ich glaube, der erste deutsche IPF-Athlet, den ich international habe starten sehen, ich glaube 2018, 19, oh. Wo war das? 18, 19 müsste es gewesen sein, irgendwann. In der 120er bei den IPF Worlds.
Ja, das war 2018.
Ja, und der gute Robin Meinecke!
Oh, warte, wo ist das Sample? Diesmal habe ich es doch.
Schnell, schnell! Ja, wunderbar. Man hört ein abgehacktes Klatschen hier im Discord. Ja, du bist ja auch gerade amtierender deutscher Meister in der 105er. Ist es noch korrekt? Ist es aktuell? Ja, ne?
Also noch ist die DM 2024 nicht gewesen. Also ich glaube, bis dahin bin amtierender deutscher Meister.
Ja, ich habe irgendwie ein bisschen Zeitgefühl verloren. Letztes Jahr, glaube ich, war das mit der DM, die ich, wo ich dich beobachtet habe. Ja, genau. Es war ein hartes, geiles Battle auf jeden Fall letztes Jahr. Wird es ja. Wieder dieses Jahr, gehst du wieder in die 105er zur DM und
fährst ja, ich dir gehe da wieder 105er, ja, ich gehe wieder hin, aber man muss natürlich sagen, alle Leute, die das Game verfolgen, sehen die Chancen nicht mehr ganz so gut aus, ja, man kann jetzt sagen, ja, die jungen Leute, die sind ja tatsächlich alle jünger als ich, also vor allem Timo und Bjarne, aber die haben alle sehr, sehr guten Progress gemacht und auch wenn ich einen PR-Total hinlege, glaube ich nicht, dass ich zur DM in die Richtung komme von dem, was die hinlegen werden, beziehungsweise schon hingelegt haben. Ja. Muss man mal schauen. Ich habe jetzt nächste Woche noch einen Wettkampf. Da werde ich erstmal sehen, wie da alles läuft. Das wird mir ein bisschen, denke ich mal, Aussicht geben,
auf was nächste dann Woche,
wird. Ja.
Was steht da an nächste Woche? Bring uns mal ins Bild.
Ah ja, also in Karlsruhe ist ein Wettkampf, der heißt Fächerstadt Open, weil wohl Karlsruhe irgendwie als Fächerstadt bekannt ist. Naja, auf jeden Fall bei uns, mir, wie auch immer, im Verein in Karlsruhe, da bin ich Mitglied. Da mache ich auch nochmal mit, einfach um doch wenigstens noch in den Primetime-Flight zu kommen, weil ich habe mich vorher nur bei der LM Baden-Württemberg qualifiziert mit 765. Ja, und wie das Ganze so abgeht in Powerlifting Deutschland, stehen die Chancen so, dass es ein bisschen auf der Kippe ist, ob das überhaupt noch in dem A-Flight ist.
Oha.
Und
das hört sich ja sehr, sehr leistungsdicht an, was da auf uns zukommt. Aber liegt natürlich alles in der Zukunft und wir sind alle sehr gespannt darauf. Ich bin ja hier der Kollege, der zuständig ist für die ganzen biografischen Fragen. Deshalb würde ich dich einfach mal ganz kurz danach fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du irgendwann mal angefangen hast, Powerlifting zu machen? Also wann ging das los? Wie war so dein Vorlauf dahin? Also welche Sportarten hast du vorher gemacht? Hast du überhaupt Sportarten vorher gemacht?
Ah ja, okay. Meine Lebensgeschichte.
Deine Biografie. Ja. Erzähl uns mal, also, wie sieht das Leben des Robin Meinecke aus?
Im August 2012, was jetzt, ja, 11,5 Jahre her ist, hat sich ein gerade 16 gewordener Robin überlegt, gehen wir mal ins Gym, ja. Und ja, dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und ja, 2016, also dann nochmal 4 Jahre später, habe ich dann überlegt, Powerlifting, das ist doch mal was Cooles. Also vor allem habe ich halt gesehen, dass jemand aus meinem Gym oder Leute aus dem McFit, wo ich damals trainiert habe, die haben Powerlifting gemacht, die sind zur Deutschen Meisterschaft gegangen, haben gewonnen, einer ist sogar international gestartet und ja, da habe ich dann, war der erster Kontakt mit Powerlifting, weil damals war ja noch nicht so big auf Social Media und so. Mhm. Da war wirklich, das konnte man nicht. Und dann habe ich gesehen, dass das gibt und habe auch schon direkt gesehen, dass ich wohl ein Talent dafür habe. Und habe mir dann 2016 das Ziel gesetzt, bei der nächsten deutschen Meisterschaft mitzumachen und so gut es geht abzuschneiden. Ja, und das hat dann auch gut geklappt. Also habe 2017 meine erste deutsche Meisterschaft gemacht und die direkt gewonnen als 120 Kilo Junior.
Wer kennt's nicht?
Und bin dann. Ja.
Ich meine, ich und Falk, klar, das wissen wir auch noch, als wir da unsere erste Meisterschaft beim ersten Anlauf gewonnen haben.
Damals in der Highschool, das war krass.
Wo ich drei Blades gewünscht habe. Ja, Entschuldigung, erzähl weiter.
Ja, also das war eigentlich so meine Story, was soll ich sagen. Also 2016, wie viele Jahre ist das jetzt her? 7,5, ne? Es hat noch ziemlich lange gedauert. Also es ist quasi ein Jahr von der Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt Powerlifting, bis es dann endlich mal einen Wettkampf gab, weil damals muss man auch sagen, also das Powerlifting wächst ja so krass. Damals gab es ja auch nicht so viele Wettkämpfe, ne? Und ich habe dann im April 2017 theoretisch meinen ersten Wettkampf gemacht, aber war nur Bench Only. Und mein erster Kraft-3-Kampf war wirklich der Insanity Meet. Und der war irgendwie 6 Wochen vor der deutschen Meisterschaft, also der war im September 2017 erst. Also ich habe quasi im Oktober 2016 habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt Powerlifting. Und erst im September des darauffolgenden Jahres habe ich das erste Mal geschafft, irgendwie auf einen Kraft-3-Kampf zu kommen. Und auch die LM Niedersachsen, bei der ich noch mitmachen wollte, die sogar auch abgesagt worden, weil die einfach, keine Ahnung, keine Leute gefunden haben oder das organisatorisch nicht hingekriegt haben, eine LM in Niedersachsen zu organisieren.
Ach so, ich dachte Teilnehmer. Nicht genug Teilnehmer.
Nee. Ich glaube, Teilnehmer hätte es gerne gegeben, aber ja. Also ich glaube, das. Und ja, mittlerweile sind wir eigentlich dabei, dass es in den meisten Bundesländern mehrere LMs gibt, ne, auf die Altersklassen aufgeteilt und dann jetzt auch noch Bezirksmeisterschaften und alles Mögliche. Aber damals war das wirklich so, es gab also die LM, beziehungsweise im Norden gab es noch die Norddeutsche Meisterschaft. Mhm. Aber ja, da musste ich lange warten.
Ja, genau. Das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Dann direkt die erste DM mitgemacht und gewonnen in der 120er und dann ging es ja für dich schon auf internationale Wettkämpfe. Wie war, also jetzt, oder ich fange anders an. Wie hast du denn so den Start als internationaler Athlet wahrgenommen? Wie ist es für dich bis heute in Erinnerung geblieben? Ist es irgendwie nochmal ein Ziel, wieder auf der internationalen Plattform zu stehen? Wie schaust du da drauf?
Ja, es war auf jeden Fall super cool. Da reisen zu dürfen. Also ich bin dann 2018, es war eigentlich nur 2018, aber da war ich dann halt dreimal unterwegs. Und es fing auch direkt an mit dem größten Wettkampf. Also direkt das erste Mal. Also größte Reise, größter Wettkampf, direkt erst internationaler Wettkampf war einfach die WM in Kanada. Also das ist jetzt auch, glaube ich, die letzten WMs, die waren auch fast alle in Europa, soweit ich weiß. Also es ist länger her, dass man da wirklich sehr lange reisen musste. Aber 2018 war die halt einfach in Kanada. Ja. Also auch das erste Mal, oder auch, also habe sonst auch nicht so lange so einen langen Flugzeugflug gemacht, also auch direkt 10 Stunden so.
10 Stunden? Auch,
also
scheiße.
Das war schon wild. Und dann halt auch die Zeitverschiebung und so weiter, das ist ja auch alles, muss man eigentlich schon sagen. Also ich glaube, wahrscheinlich auch viele Leute, die jetzt im Kader sind, ich glaube, die meisten haben ihre Wettkämpfe auch nur in Europa gemacht und haben auch mit Zeitverschiebung da nicht so den Stress gehabt eigentlich, oder wenn, dann sind das immer nur so 2-3 Stunden, aber wenn da halt nach Amerika gehst, und das war dann halt auch nochmal die andere Seite von Amerika, das war jetzt, also die Pazifikseite, eher, war Calgary, also ist zwar nicht direkt an der Küste, aber eher, naja, das hat mich schon auch mitgenommen, der Jetlag, oder die Zeitverschiebung, wie auch immer, aber ja, es war auf jeden Fall super cool, und ist natürlich mein Ziel, oder würde ich natürlich gerne wieder machen. Aber ja, das Level steigt, was man quasi aufbringen muss, um da wieder hinzukommen. Und das ist natürlich die Frage, ob man es wieder hinkriegt. Würde ich natürlich gerne machen. Also ich werde weiter mein Bestes geben, stärker zu werden persönlich. Und wenn ich stark genug bin, dann nehme ich das natürlich auch gerne wieder an.
Ja.
Aber das muss man erstmal sehen.
Ja, das klingt auf jeden Fall Ja, klingt krass, ne? Also wir waren jetzt letztes Jahr zur Juniorinnen- und Jugend-WM in Rumänien und da war auch eine Kanadierin angereist, die Janelle, und die hat der Jetlag auch komplett rausgehauen. Ich frage mich dann immer, wie man versucht, das zu recovern. Also wie, die haben ja auch nur so 2 Tage Puffer zwischen Anreise und Start.
Ja, also ich habe mal Taylor Atwood gehört, wer das in, ich glaube, in einem Q&A oder so mal beantwortet hat, wo er meinte, er gewöhnt sich gar nicht an die neue Zeit. Er sagt einfach, ich bin da jetzt nur für den Wettkampf und ich gehe weiterhin zu meiner alten Zeit schlafen. Und auch wenn das dann quasi, weiß ich nicht, 14 Uhr ist oder so, dann sagt er, ist mir egal, dass es draußen hell ist, ich mache dann einfach alles dunkel und gehe dann schlafen. Und tu dann so, als kann jetzt das nicht rechnen, aber wie auch immer. Na, also versucht in seinem Rhythmus zu bleiben, dass er halt dadurch dann nicht abgefuckt wird. Ich denke mal für ein paar Tage. Wenn man wirklich sagt, ich gehe nur für ein paar Tage rüber, kann man das machen. Oder halt die Alternative wäre wahrscheinlich dann einfach zu sagen, ja, ich komme eine Woche vorher an so und versuche mich, oder 2 Wochen vorher und versuche mich daran zu gewöhnen.
Man sagt ja ungefähr, glaube ich, so eine Stunde am Tag kann man sich so shiften, ne? Und dann wahrscheinlich, desto älter man ist, glaube ich, desto schwerer wird es oder desto leichter, desto jünger man ist. Aber es ist eigentlich gar nicht so unschlau, ne? Wenn man, also kommt drauf an, halt, wenn man startet. Wenn das dann in der Heimatzeit nachts um 5 wäre, wird es vielleicht ein bisschen schwer. Aber Also ich bin auch schon um 6 Uhr oder um 5:30, nee, ich bin um 5 Uhr zur Waage gegangen, im Dunkeln mal, zur DM. Und da hätte ich mir eine Zeitverschiebung auf jeden Fall gewünscht. Da ging es nur besser, egal in welche Richtung.
Ja, aber also wäre das, ich kann mich, denke ich, damit abfinden. Also ich würde sagen, eine Nacht weniger schlafen ist halt besser als halt so 2-3 Tage irgendwie so komplett durch den Wind zu sein. Mhm. Also wenn man eigentlich die ganze Zeit gut schlafen kann und dann jetzt einmal um 5 Uhr morgens quasi aufstehen muss, so für sich, dann denke ich, könnte ich da noch ganz gut performen. Also wäre der Impact nicht so groß,
Ich
jetzt mehrere Tage.
Ja. Krass. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du jetzt noch auf der DM raushasselst. Die ist ja dann Ende April. Am I right? Ja.
Ja, genau.
Ist. Und ich denke, du und Kona, ihr arbeitet da einen guten Gameplan aus. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie die Wahrnehmung von anderen Leuten war. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Maxi. Ich weiß auch nicht, wie es bei dir war, Robin. Aber für mich war das so, auf mich hat es so gewirkt, dass letztes Jahr eigentlich schon viele damit rechnen, dass Bjarne da hinkommt und dir komplett die Fresse poliert. Und das ist ja auch nicht passiert. Also, denke ich, ist...
Also, ist eigentlich ganz interessant, darüber nochmal zu sprechen.
Ja.
Ja, ich habe doch, war doch überraschend, auch fast für mich, dass ich dann doch nochmal einen guten Fortschritt gemacht hatte im halben Jahr von 2022 zu 2023. Mhm. Hätte ich wahrscheinlich so normal auch nicht mit gerechnet, dass es doch auf einmal so gut ging, weil ich habe 7,85 gemacht, 2022. Und dann habe ich 8,18 gemacht 2023.
So. Das ist schon krass.
Und wenn man sich halt überlegt, mein bis zu dem Zeitpunkt, die 7,85, habe ich halt eigentlich, war ich auch die ganze Zeit stuck, also mit meinen Verletzungen und wie auch immer. Bin immer noch verletzt, aber wenigstens nicht mehr ganz so stuck. Also ich kriege mich noch irgendwie so ein bisschen nach vorne. Mhm. Aber man muss ja überlegen, also gerade wenn man das jetzt hinschaut, ich habe 2017 habe ich schon 7,65 gemacht, ne, bei meinem ersten Wettkampf. Und dann habe ich ja 2022 7,85 gemacht. So. Das könnte man schon vielleicht so als letztes Aufbäumen interpretieren für einige. Würde man dann nicht mit rechnen, dass wenn jemand in 5 Jahren 20 Kilo Progress macht, dass er dann in einem halben Jahr nochmal 50 Kilo draufpackt, ne? Oder waren jetzt nicht ganz so viel, aber wer auch immer, 40, 30. Auf jeden Fall, Bjarne hat, glaube ich, auch, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 87 oder so hat er auch gemacht. Und natürlich würde man davon ausgehen, ja, okay, dass es bei ihm dann schneller vorangeht in einem halben Jahr, als es bei mir in dem halben Jahr voranging. Aber ja, jetzt würde ich natürlich sagen, es ist auf jeden Fall definitiv der Fall. Ich habe leider dann nach der DM wieder wohl ein bisschen zurückgeworfen durch diverse Verletzungen, konnte diesen schönen Fortschritt von, keine Ahnung, 50 Kilo im halben Jahr oder wie auch immer, nicht weiter beibehalten, während Bjarne glücklicherweise heile geblieben ist und jung und gesund weiter ins Training gehen konnte und da weiter Monat für Monat seine Kilos rauf tun konnte.
Ja, ja, und auch einige Entscheidungen getroffen hat in seinem Training und Coaching, die ihn für mein Dafürhalten zumindest nochmal einen guten Schritt nach vorne haben gehen lassen. Aber gut, Bjarne sitzt jetzt nicht hier, den können wir befragen, wenn er mal da ist.
Das ist aber vielleicht auch ein ganz guter Aufhänger. Wir hatten ja schon mal über Bjarnes Training kurz geschrieben, Robin. Generell haben ich und Robin uns auch im Insta-Chat kennengelernt und da haben wir, glaube ich, einige Stunden verbracht, uns gegenseitig verschiedenste Theorien hin und her zu schicken. Also es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und eine Story, worüber wir geschrieben haben, war ja so ein bisschen deine Analyse von Bjarnes Training. Kannst du das nochmal für die Leute, die es nicht gesehen haben, so kurz zusammenfassen, was da dein Urteil war?
Dein Urteil?
Ja, also ich habe einfach gesehen, dass Bjarne extrem intensiv trainiert. Also mit hohen Satzanzahlen. Also beziehungsweise, sagen wir so, was mir aufgefallen ist, also was mir so direkt ins Auge gestochen ist, wie auch immer. Ich war gerade so auf YouTube und schaue mir halt Rondell Hunt seine YouTube-Videos an. Weiß nicht. Kennt man sicherlich, ne?
Sollte man
kennen. Genau. Und hab dann halt gesehen, ja, er hat jetzt, glaube ich, einen Triple mit 360 gehoben. Also der hebt halt sein PRs wie 10, also so um den Dreh, glaube ich, kann er jetzt auch im Moment heben oder in der Trainingsphase. Hat dann Triple mit 360 gehoben. Und als Backoffs hat er dann Vierer mit 260 bis 270 gemacht. Und dann gehe ich auf Instagram, ich mache das Geld so von YouTube auf Instagram, schaue mir den nächsten Lifter an, Bjarne, was macht er? 4x5, 270. Dann denke ich so, stabil. So, ich habe gerade jemanden angeschaut, der hebt 410 und der macht Backoffs mit 260 bis 270. Und jetzt schaue ich mir gerade jemanden an, der hat einen Max von 320, 325, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wie auch immer, und macht das gleiche Gewicht. So, das ist auf jeden Fall prozentual was ganz anderes.
Ich habe es gerade mal eingetippt, also bei Rondell Hunt wären es ungefähr so 65% und bei ihm wären es eher so 83%. Also irgendwas zwischen 80-85%.
Ja, genau. Und dann habe ich das, ja, das habe ich auch gemacht, ne, aufgeschrieben, mir überlegt, hab auch meinen Stressindex angeschmissen, den ich immer so gerne benutze. Und ja, bin dann bei zum Schluss gekommen, dass das einfach dass es wirklich so viel ist bei Bjarne, dass es mich sehr verwundert hat. Muss natürlich sagen, dass er halt eben, ja, Sumo hebt, dass das prinzipiell natürlich dann wahrscheinlich den Leuten dafür, dass man das nochmal ein bisschen besser verkraften kann als konventionell. Aber ich war eher so auf der Schiene von Rondell, also so Backoffs mit eher im Bereich 65% beim konventionell Heben ist was ich sehr oft erfolgreich gesehen habe bei mir selber und bei meinen Athleten, wo das schon fast jetzt quasi so mein Standardansatz ist, wo ich sage, okay, gut, das ist, so machen wir das erstmal, wenn wir jetzt nichts haben, was uns erstmal in eine andere Richtung lenkt und dann jemanden zu haben, der dann halt sagt, nee, ich mache meine Backoffs mit 83%, also okay, ist interessant.
Ich glaube, wichtig ist immer noch dazu zu sagen, es ist ja nicht so schlimm, mit 83% zu machen, wenn es nur Singles sind. Ich glaube, wichtig ist dann nochmal die Rap-Range zu beachten, ja, beziehungsweise genau.
Das Volumen 4x5, ne?
Ja, okay. Also die relative Intensität, wie viel nah am Muskelversagen. Und also ich programmiere mittlerweile selten Backoffs über 4 Reps in Reserve oder eine APE 6. Meistens ist so mein Standardansatz für Backoffs und ich gucke dann halt immer, dass die wieder Handelgeschwindigkeit nicht langsamer wird. Wie machst du das ungefähr in deinem regulären Programming? Hast du da Unterschiede zwischen verschiedenen Athleten?
Dass die Handelgeschwindigkeit nicht langsamer wird? Also quasi.
Naja, die durchschnittliche Geschwindigkeit das, unter den Backoffs quasi, dass die nicht langsamer wird. Jetzt nicht unbedingt von Rap zu Rap.
Ach, dass der letzte Backoff-Satz nicht so viel anstrengender ist als der erste.
Genau, so kann man es, glaube ich, am einfachsten. Und die meisten Leute haben ja keinen Velocity-Tracker. Und ich sage immer, guck, dass das letzte Backoff nicht signifikant langsamer oder schwerer ist als das erste Backoff.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das so ähnlich auch ist bei den Backoffs, die ich aufschreibe. Aber ich habe da jetzt noch nie so aktiv drüber nachgedacht, dass ich nur so viel aufschreibe, dass der letzte jetzt nicht deutlich anstrengender ist als der erste. Also ja, ich schaue dann eher so darauf halt, wie geht's dann in der nächsten Session? Wie fühlst du dich in der nächsten Session? Also, beziehungsweise halt, ne, wie man es kennt, ist das, was wir hier machen, so gut, dass du dich am nächsten Primary-Tag wieder optimal stark fühlst? Und schau, dass das eher so das Limit ist, wie viel wir machen, anstatt jetzt einfach zu gucken, was jetzt, wie viele Sätze du machen kannst, in denen du dich noch gut fühlst.
Also orientierst du dich eher an so festen Intensitäten und variierst dann mit den Rep-Ranges? Lässt manche näher ans Muskelversagen gehen und manche weiter weg? Oder hast du eine andere Orientierung, wenn du Backoffs programmierst?
Also ich schaue, dass es eigentlich immer relativ viele Reps in Reserve sind. Ich schaue, dass es auch nicht zu viele Reps sind. Hm. Also ist dann auch so mein persönlicher Bias. Ne? Man kennt, Titus hat ja irgendwann mal dieses von wegen mehr als 5 Reps oder irgendwas von wegen, ist es cringe zu sagen, mehr als 5 Reps in Cardio.
Ja, ja.
Das hat mich sehr getriggert.
weil ich mir dachte, Entschuldigung.
es ist halt was, ich denke mir halt, Es ist schon scheiße, das zu trainieren. So. Und ich denke mir halt so, das muss eigentlich nicht sein. Also man kann jetzt vielleicht darüber diskutieren, ob es in paar Fällen vielleicht wirklich sinnvoller ist. Aber viele Athleten, vor allem auch für mich, ist es halt einfach überhaupt nicht schön, so zu trainieren. Also es fuckt mich richtig ab. Und deswegen programme ich sowas prinzipiell auch nicht. Immer bei ein paar Leuten, wo ich dann weiß, dass sie das aushalten, so, dann geht's auch mal irgendwie so 6-7 Reps, aber so prinzipiell, wenn ich dann weiß, okay, die Leute sind stark oder wie auch immer, ne, die haben auch lange Range of Motion, dann ist das eher so 4-5 Reps prinzipiell. Und dann schaue ich, ja, wie sage ich, orientiere mich sehr stark an dem Stressindex und schaue so, okay, wie viel können wir machen, so, was wäre so ein guter Bereich, und schaue, dass da irgendwie so ein Mix reinkommt. Und orientiere auch, also der Stressindex diktiert auch so ein bisschen, ob wir höher oder niedriger gehen mit der Intensität. Also ich schaue, dass wir so ein gewisses Level an Reps reinbekommen. Wenn ich mir das genau überlege, könnte ich wahrscheinlich auch eine Zahl sagen. Aber dass man jetzt nicht irgendwie nur ein 2x2 macht oder so, sondern dass man schon über die Woche jedenfalls ein paar Reps reinbekommt. Und dann schaue ich halt, okay, wie viel hält die Person aus? Und wenn es halt eine Person ist, ne, die viel Volumen braucht oder viel, dann schaue ich, dass ich nicht unbedingt 10 Sätze aufschreibe, sondern dann würde ich halt eher sagen, okay, wir bleiben trotzdem vielleicht beim 4x5, aber schrauben das 4x5 dann eher hoch von der Intensität.
Ja. Ich denke, das hängt auch krass, was du schon gesagt hast, von den Leverages ab und von dem Lifter. Ich zum Beispiel liebe es, 7er zu machen und High-Rep-Stuff, aber bei meinem Sumo, ich komme da einfach so in Flow und ich würde dir insofern zustimmen, oh, jetzt Mathe, ob ich jetzt, sage ich mal, 4-5er mache oder 3-7er, mache ich deutlich mehr 3-7er, weil irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr und bringst dann lieber ein 3-Sätzen hinter mich, aber es funktioniert für mich einfach besser. Also ich bleibe halt trotzdem noch sehr weit weg vom Muskelversagen, kann auch durch Sumo höhere Intensitäten in den Rap-Bereich bewegen, als jetzt vielleicht jemand, der Convention erhebt. Aber ich habe dann halt auch nicht so eine Fatigue und ich weiß genau, was du meinst. Ich habe andere Lifter, die halt, weiß ich nicht, bei der Beuge fast auf ihren Oberschenkeln liegen, wo ich weiß, 5 wird für die schon eine Herausforderung, also 5 Reps. Und da verteile ich das auch eher. Oder ich glaube auch von den Übungen, so Sachen wie Post-Bench oder Post-Variation, muss man jetzt nicht so weit pushen, dass die Leute einfach keine Luft mehr kriegen. So, das verfehlt ja auch irgendwann den Sinn, Krafttraining zu betreiben. Oder wenn die Intensitäten dann lächerlich gering wären.
Ja, auf jeden Fall.
Ich versuche gerade irgendwie mich, also 4x5 und 3x7, so alles so um die 20, 21 Reps.
So habe ich es gerechnet.
Ja, danke. Danke, dass du es mir nochmal so durchgibst. Aber warte mal ganz kurz. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal jetzt bei einem Deadlift zum Beispiel 20, 21 Working Reps gemacht habe.
Als du Sumo gehoben hast, also nie.
Ja, da auch nicht. Also,
also machst du eher Low Reps oder was?
Ja, also komplett. Ich versuche auch die Sets jetzt gerade mal so zusammenzuzählen. Also ich meine jetzt gerade alles auch verletzungsbedingt, blablabla, ne, das ist jetzt kein Maßstab logischerweise. Aber wenn ich jetzt mal hier einfach mein Training reingucke, ich habe eine Comp Deadlift. Ja, da komme ich jetzt halt also sehr leicht auf 18 Reps mit einem Top-Triple und 3 Back-off-Fünfern. Und die Woche vorher waren es halt immer 2 Fünfer. So.
Ja, ist ja auch noch so grob die Richtung. Aber was ich noch sagen wollte zu dem 3x7 und 4x5, also das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich weiß, dass vielleicht einige Leute drüber diskutieren würden. Aber für mich wäre das auch egal. Hm. Also wenn es das gleiche Gewicht ist, also wenn es jetzt, weiß ich nicht, sagen wir, es sind 70% oder 200 Kilo oder wie auch immer. Und genau, ich hatte jetzt jemanden, ich schreibe dem auf 4x5 und er sagt, ich mache lieber 3x7. Also mach lieber 3 Sätze als 4 Sätze. So, dann, und das wird jetzt nicht super grindy, die 7 Reps, so, also es, ne?
Ja.
Das ist auch noch super machbar, dann wäre es auch okay, kannst du so machen. Oder umgekehrt, keine Ahnung, wenn ich jetzt aufgeschrieben hätte 3x7, weil ich denke, das kann man gut als 3x7 machen. Und er sagt, nee, ich kann es nicht so gut als 7er machen, ich würde es lieber als 4x5 machen, dann würde ich auch sagen, okay, dann kann man das machen, weil ich am Ende, also was für mich am relevantesten ist, ist quasi also Rap-Anzahl und das mit dem Gewicht und jetzt nicht, wie man das aufsplittet.
Genau, das meinte ich auch, dass dann eher so Präferenzen geht, an den Athleten anzupassen, weil der Stimulus für Kraft zumindest ist derselbe. Es wird sich halt ein bisschen anders zum Muskelversagen bewegen, aber solange das jetzt, wie du schon sagst, nicht in Extreme geht, mache ich das auch halt nur nach Präferenz, was der Lifter besser verträgt.
Ja.
Du hast aber noch den Stressindex erwähnt, da wurde ich natürlich ganz hellhörig, weil ich mir jetzt, da zuckt schon jemand zusammen und holt seinen Taschenrechner raus. Ich bin ja auch der Geodreieck-Coach, also da bin ich, freue ich mich gleich sehr, dass er gleich kommen wird.
Geodreieck und Winkelmesser jetzt.
Nee, ich habe neulich, du hast wahrscheinlich auch den letzten Podcast von Mike Beshear gehört, mit seiner, war sehr interessant, da hat er seinen Stressindex.
Was willst du dann hier eigentlich, wenn du nicht vorbereitet bist?
Hab ich dir nicht die Hausaufgaben geschickt?
Ich habe tatsächlich gerade eben vor dem Podcast nochmal versucht, eure letzte Folge schnell reinzuziehen.
Das ist natürlich wichtiger, ja, das kann ich verstehen.
Aber ja, genau.
Weil wer ist schon Mike Beshear?
Das ist eigentlich der Status Quo an
Power. Aber nee, da ging es nämlich um seinen, also er hat ja einen Stressindex entwickelt. Ich weiß nicht, ob du denselben benutzt oder dass du dich davon inspiriert hast. Aber er hat er hat ja die ganze Folge erzählt, warum für ihn diese Metrik so wichtig geworden ist, womit er halt seinen Backpain managen konnte und auch so sich steigern konnte und die Dosis wählen konnte, dass er halt sieht, ob es zu viel oder passend ist. Und so ist er jetzt geschafft, hat wirklich ein Comeback hinzulegen. Der Typ ist ja auch, ist der über 40, ja, ne?
Bist du, oder?
Ich glaube, er geht an die 40. Können wir mal kurz
googeln. Ich habe jetzt neulich mal geguckt, sagen wir mal um die 40. Aber und bringt jetzt nochmal, geht jetzt in Richtung Bestleistung wieder. Hat halt darüber gesprochen, wie wichtig das für ihn war, so eine Metrik zu finden. Wie benutzt du denn deinen Stressindex? Oder kannst du mal grob erklären, du musst ja jetzt ja nicht hier Excel rausholen, aber wie du den ungefähr berechnest, nach welchen Kriterien und wann du den benutzt?
Ja, also ich habe mich auf jeden Fall ursprünglich an dem Stressindex von RTS, Mike Teixeira, angelehnt, inspirieren lassen, wie auch immer. Das war die Idee. Also ich bin darauf gekommen. Also ich hatte schon immer irgendwie Gedanken, dass man das irgendwie equaten muss. Das ist ja immer so die Frage, ne? Was ist so, also das Typische, wenn man jetzt sagt, ich mache 5er und ich mache 3er so, oder keine Ahnung, ich mache einen 5x5 und einen 5x3, so wie hoch muss ich das Gewicht bei dem 5x3 nehmen, dass es vom Stress ähnlich ist wie das 5x5. Ne? Also wenn man das, also früher sind ja, also die ganz früher die Trainingsprogramme, ich habe letztens mal gehört, dass das von Ed Cohen kommt oder so, dieses Anfang, keine Ahnung, mit 3x10 und dann 3x8 und dann 3x5 und dann 3x3, weißt du? Also früher war ja ein Trainingsprogramm so, aber sonst macht man ja, möchte man auch manchmal was verändern und dann überlegt man sich ja, okay, wie kann ich das jetzt equaten? So, wie hoch muss das Gewicht sein, damit der Gesamtstress ähnlich ist? Na?
Aber dann ganz kurz, um reinzuhaken, dann ist Stress bei dir nicht gleichzusetzen mit, wie doll ermüde ich davon, sondern wie viel Stimulus bringt es mir? Oder soll es so ein bisschen beides?
Ja, genau. So ein bisschen, das ist so die Metrik für beides. Also das wäre jetzt auch eine Sache, die man diskutieren könnte, wo man dann sagt, ist das ein Unterschied? Weil wenn man sagt, das ist ein Unterschied, würde ja bedeuten, dass es bestimmte Intensitäten gibt, die scheinbar ein besseres Ratio haben, ne, von Stimulus to Fatigue, wo man sagt, okay, die haben jetzt einen besseren Stimulus und weniger Fatigue, aber ich würde jetzt erstmal neutral rangehen und sagen, ja, okay, So, Intensität hat eine Belastung auf den Körper und diese Belastung ist in gewisser Weise auch gleichzusetzen mit der Wirksamkeit. Erstmal.
Ne? Aber dann ist es quasi ja doch mehr Stimulus als Ermüdung. Weil wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, 3x7 oder wir können es ja noch extremer machen, 5x4, genau, 3x7 oder 5x4 ist ja ungefähr dasselbe. Hätte das dann denselben Stressindex? Beide Varianten bei dir?
Ja, okay. Bei mir schon. Also beziehungsweise, wenn es beides 20 Reps sind, das wäre eine ist jetzt 21 ja, Reps, aber wenn es jetzt beides 20 Reps sind,
richtig lippig. Sehr gut.
Also wenn wir jetzt sagen, 7x4 oder 4x7, das wären beides 28 Reps. Das wäre mir genau das Gleiche, ja. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, also es ist genau das, da kann man halt so ein bisschen drüber nachdenken, inwieweit halt das bis zum Muskelversagen jetzt mehr Stress erzeugt oder nicht. Und es ist, also ja, da kann man wirklich viel drüber nachdenken und überlegen, was verändert sich im Körper, was verändert sich in der Rep, wenn sie jetzt bis zum Muskelversagen ist, was verändert sich. Und man kann halt irgendwo, denke ich, wenn man also sagen, dass eine Rep, die bis zum Muskelversagen ausgeführt wurde, also man nimmt einfach einen Satz, so die erste Rep und die letzte Rep, ne, die sind halt in gewisser Weise unterschiedlich und in gewisser Weise in bestimmten Aspekten mehr und weniger ermüdend als die anderen. Also wenn man zum Beispiel sagt, die erste Rap, da hat man in der Regel ja noch mehr Power, weil man bewegt die Rap schneller. Deswegen würde ich sagen, ist die sogar ermüdender in gewisser Weise auf die, oder beziehungsweise belastender auf gewisse Strukturen, also auf die, ne, Sehnen und wie auch immer, weil man hat ja noch mehr Power. Also es belastet einfach mehr, wie nennt man das? Mehr Kraft, mehr Force auf den gesamten Kraft System.
Freigesetzt, wenn er so
genau. Kann, ja. Während die letzte Rap, die wird dann nur noch so langsam durchgeschoben. Die wird halt nur noch langsam durchgeschoben, weil halt nicht mehr so viel Saft dabei ist. Ja. Und dementsprechend ist da auch nicht mehr so viel
Belastung. Aber ich kann dir relativ einfach zeigen, glaube ich, dass es nicht so ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast einen 10 RM, ja, und du machst die in einem Satz. Dann wird, glaube ich, dieser Satz deutlich mehr ermüdend sein, wenn du einfach 10 Singles machst mit demselben Gewicht. Da sieht man das, glaube ich, relativ deutlich. Und also, sag mal, die Research sagt es auch relativ, dass so Nähe zum Muskelversagen, wenn die Intensität gleich ist, schon der krassere Ermüdung ist. Aber der Stimulus für Kraft zumindest, der identische ist.
Ich glaube, was man da auch sehen muss bei dem Research, so wie ich das verstanden habe, ist die Ermüdung meistens eher so relativ kurzfristig. Also das heißt, wenn man sich natürlich bis zum Muskelversagen ausgepumpt hat, dann ist halt quasi der Muskel erstmal leer an wie nennt man das, Nährstoffen oder Energie, wie auch immer. Das heißt, man hat dann akut erstmal weniger Kraft, vielleicht auch für die nächsten paar Stunden. Aber es geht ja in der Trainingsplanung eher darum, über die nächsten Tage. Und da hat man sich dann in der Regel davon ja wieder erholt, wenn irgendwas jetzt metabolisch ermüdend ist.
Ja, aber da ist es relativ gleich. Also wenn du jetzt nicht das ausgleicht und dann auch mehr Gewicht bewegst quasi, wenn wir jetzt diesen Zehner auf Singles aufteilen würden, sondern dasselbe Gewicht ist auch, ich wollte mir das auch unbedingt nochmal raussuchen, die Studie nochmal selber komplett durchlesen. Ich hatte jetzt auch nur durch, ich glaube, Stronger by Science damals die Auswertung gehört oder Data-Driven Strength, dass halt so Sätze, die nah ans Muskelversagen gehen, also so typische Hypertrophie-Sätze, sage ich jetzt mal, deine Kraft, dein Potenzial Kraft zu entfalten in den nächsten Tagen mehr einschränkt als, ich sag jetzt mal, normale Back-Offs fürs Krafttraining. Ich glaube, so Top-Sätze haben da nochmal eine extra Rolle, weil die einfach auch mental sehr fatiguing sind und auch auf die Sehnenlast, beziehungsweise, dass man bei denen dann meistens auch mehr Intensität verwendet. Aber wenn man es equated quasi und über die Relle, über die gleiche Last redet, sind Sätze näher am Muskelversagen auch für die Kraft fatigender, als wenn du mehr Raum zum Muskelversagen lässt.
Okay, interessant. Ja, also so extrem habe ich es jetzt in die Richtung noch nicht gemacht, dass ich irgendwie mal ausprobiert habe, irgendwie alles, all mein Volumen nur in Sätze bis zum Muskelversagen quasi zu verpacken, um das irgendwie zu sehen. Was ich mal gemacht habe, ist, als ich das Vitruv neu bekommen habe, habe ich sehr krass versucht, alles so schnell wie möglich zu machen. Und dementsprechend und auch auf Low Velocity Loss zu trainieren. Das heißt, mein Gesamttraining war in gewisser Weise halt viel mehr nur aus diesen ersten Reps, aus diesen ersten schnellen Reps Also ich war noch weiter bis zum Muskelversagen entfernt. Und da hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass das schon auch in gewisser Art und Weise ermüdender ist. Hm. Einfach die Raps immer mit voll Kraft, voll Speed durchzuballern. Und das, ja, hatte ich dann, war jetzt mein Gedanke zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen Zehner mache, dass die letzten Raps, habe ich einfach nur so die Power, gebe ich zwar alles, aber einfach dadurch, dass ich nicht mehr so viel Saft drauf gebe. Und also, was ich auf jeden Fall, meine Erfahrung ist halt in Verbindung mit der Knee-Rehab, so, da konnte ich auf jeden Fall immer eins zu eins sehen, dass mein Knee-Pain absolut related zu dem Speed der Rap war. Also ich habe schon was überlegt, ob ich da eine Formel draus bastel mit meinem Vitruv und quasi Gewicht mal quasi und es irgendwie mit dem Speed mal nehmen kann, dass ich da am Ende genau sagen kann, so viel kann ich trainieren, weil ich kann wirklich sagen, so, das mal, ich mache die Raps schneller, ich merke mein Knie mehr, ich mache die Raps weniger schnell, ich merke mein Knie weniger. Also ich meine, ist ja auch prinzipiell nichts Neues, wenn man das halt eben weiterdenkt und sagt, okay, aber diese, ich merke jetzt halt den Schmerz in meinem Knie, aber die Belastung ist ja prinzipiell da auch bei einer gesunden Sehne und bei jeder anderen Sehne im Körper auch und den Faszien und wie auch immer, die Sachen, die Muskeln zusammenhalten.
Passive Strukturen alles.
Ja.
Erzähl erst mal kurz fertig. Ich habe dann, glaube ich, mal eine Frage dazu.
Ach so. Ja, genau. Und deswegen komme ich halt auf jeden Fall zu dem Schluss, dass die ersten Raps in gewisser Weise auch eine starke Ermüdung haben und dass das so ein bisschen ausgleicht, was auch immer, durch diesen metabolischen Fatigue bei einem Muskelversagensatz rauskommt. Ja.
Ganz kurz, Falk, bevor du die Frage stellst.
Ich glaube, richtig. Muss ich auch noch irgendwie ausformulieren, ich weiß es noch nicht so richtig.
Ich gebe dir ein bisschen Zeit. ich glaube, was ich so ein bisschen bemerkt habe oder was man auf jeden Fall berücksichtigen muss, es gibt einfach unterschiedliche Arten von Ermüdung. Und was du jetzt sagst, einmal, oder was wir eben besprochen haben, diese Nähe am Muskelversagen, dann gibt es einmal, glaube ich, eine psychologische Ermüdung, was auf jeden Fall super real ist, wenn man sieht, wie Leute Topsätze verkraften. Es gibt so Leute, so typische junge Hüpf-Energiebündel, sage ich jetzt einfach mal. Grüße gehen raus an alle Jungs schon bei uns im Verein. Die kannst du wahrscheinlich alle zwei Tage gegen die Wand fahren und die stehen wieder auf. Und ich kenne aber Ältere, die sind halt, ich habe auch Masters-Athleten, für die ist ein Topset wirklich, Topset mentale Überwindung. Und ich kann das total bei meiner Beuge relaten. Heben ist für mich so, ich ziehe halt dran, ne? Aber beim Heben merke ich krass auch, wie psychologisch mich das draint. Und wie ich damit auch ein bisschen haushalten muss. Eine andere Sache, die du angesprochen hast, ist passive Strukturenermüdung oder Belastung, sagen wir mal. Sowas wie Sehnen oder passive Strukturen, vor allen Dingen, wenn die schon mal angegriffen sind, hast du natürlich, die kannst du anders ermüden oder mit anderen Faktoren. Zum Beispiel halt Geschwindigkeit, konzentrische Geschwindigkeit. Ne? Das weiß man ja relativ gut auch aus der Rehab, dass man sowas als erstes dann einschränkt. Und eine andere Art von Fatigue, glaube ich, um diese andere Seite aufzumachen. Man könnte jetzt sagen, okay, wenn mich die Nähe am Muskelversagen am meisten fatigt und ich will so viel wie möglich mit derselben Intensität Volumen anhäufen, dann könnte ich ja nur noch Singles machen. Ich mache einfach anstatt 3x5, mache ich einfach 15 Singles. Und das macht sogar bei manchen Leuten Sinn. Also beim Deadliften, wenn Leute extrem weniges Volumen haben, mache ich mitunter auch Singles-Approach am Main Day und die machen dann halt 8 Singles. Vor allem, wenn die so einen extrem vorgelehnten Konvi haben, das funktioniert relativ gut. Aber irgendwann wird es natürlich lächerlich. Und wenn jemand, weiß ich nicht, 20 Doubles machen muss, da setzt dann eine ganz andere Fatigue ein. Auch so eine Session-Fatigue. Irgendwann kannst du nicht unendlich die Session länger machen. Und ich weiß nicht, ob das dann auch mental ist oder auch generell, dass der Körper irgendwann schlapp macht. Du hast ja auch noch so und so viel Zeit. Und bei der Beuge ist bei mir auch so ein Beispiel, wo ich weiß, ein Topset, 3 Backoffs ist so Maximum. Danach wird es einfach nur noch ein Kampf. Und da habe ich so das Gefühl, als wären einfach meine Beine alle irgendwann. Und ich denke schon, dass es so verschiedene Arten einfach von Ermüdung gibt. Und bei verschiedenen Leuten, die sich halt verschieden ausprägen. Wahrscheinlich durch verschiedenste Faktoren.
Ja, also da würde ich prinzipiell zustimmen. Und es ist halt aber schwierig, das halt irgendwie dann darzustellen, aufzudröseln, weißt du? Und ich denke, dass halt eben der relevanteste Faktor am Ende doch noch das Volumen quasi ist, also die Reps mal Gewicht, aber halt eben nicht im Sinne von Tonnage, ja, eben nicht Tonnage, sondern halt durch diesen Stressindex dann quasi mehr oder weniger verwirklicht, weil man ja sagen muss, dass höhere Gewichte dann natürlich deutlich höheren Stimulus und Ermüdung haben bei deutlich geringerem Tonnage. Ne? Also deswegen kann man das eben nicht benutzen. Aber ich denke, dass es halt durch den Stressindex ganz gut eingefangen wird. Und dass diese kleinen Unterschiede, die es dann halt noch gibt, wenn man sich überlegt, ja, Sätze bis zum Muskelversagen oder Highspeed oder nicht, dass man das so ein bisschen nebenher betrachten kann, dass man sagen kann, okay, das hat vielleicht noch einen Einfluss, so, aber er hat jetzt, das ist dann, das verändert jetzt nicht komplett alles. So, die Basis, 90% von dem, wie ermüdet du bist, ist quasi, wie viel hast du gemacht? Und dann kann man auch überlegen, wie hast du es gemacht? Hast du das in Singles gemacht oder hast du das in 1x10 gemacht? Okay, das ist jetzt noch ein bisschen anders, aber es ist prinzipiell sehr ähnlich, weil es beides 10 Reps waren.
Oh, ich würde direkt weitermachen, aber wir fallen hier gerade in ein sehr tiefes Loch und das macht ja, mir auch sehr viel Spaß. Aber das Wichtige ist,
möchte
dass
ich euch da mal ganz kurz
dass
rausholen.
Wir Falk mit reinziehen. Nee, wir ziehen nicht mit rein in das Loch. Falk, komm, grätsch rein.
Ich wollte jetzt tatsächlich mit der Frage, die dann jetzt darauf folgen wird, und also ich finde es eh immer krass, wenn das hier so ein richtig krasses Fachgesimpel abrutscht so. Und auch wenn Maxi und ich telefonieren, einfach mal so wirklich, keine Ahnung, ich bin draußen spazieren und auf einmal kriege ich so richtig...
Geh da kurz duschen und lässt das Handy da liegen und mich reden.
Keine Ahnung, irgendwie kommt dann auf einmal ein Anruf so, Falk, ich muss dich mal was fragen. Ich hab mir hier was ausgedacht. Ich saß heute wieder bis nachts um 3 wach und hab mich hier mit XY auseinandergesetzt. Und auch hier hatte ich jetzt gerade schon wieder so diesen Moment, immer wenn ich das dann versuche zu rekapitulieren. So, ich rede ja dann mit Isa auch ganz gerne mal drüber und versuche ihr zu erklären, worüber wir gerade gesprochen haben. Und sie sagt dann so, ja und? Was heißt das denn jetzt? Was bedeutet das denn? Und am Ende, so in der Realität, kommt das ja beim Athleten und beim Trainee gar nicht so richtig an. Weil, also, naja, also wir sitzen jetzt hier und also ihr hauptsächlich, aber ich höre zu, unterhaltet euch über Stressindex und Ermüdung und in welchem Grad hat Ermüdung was mit Nähe zum Muskelversagen zu tun, blablabla. Und wir sprechen von Hantel- bzw. Rap-Geschwindigkeit bei niedrig-rappigeren Sätzen und höher-rappigeren Sätzen und wie sich da der Stress und die Ermüdung auf passive Strukturen auswirken und so weiter. Am Ende, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir nehmen jetzt so einen Satz von 6-7 Wiederholungen und die ersten 3 Reps sind halt sehr schnell, haben folglich eine recht hohe Ermüdung für die passiven Strukturen und natürlich auch für die aktiven Strukturen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und die letzten 3 Reps haben etwas niedrigeren Output, was das angeht, dann hält sich das ja im Ungefähren die Waage. Also dann wissen wir ja, okay, das gleicht, das klingt jetzt wieder sehr, sehr dilettantisch, aber ich versuche es einfach ein bisschen greifbar zu machen. Das gleicht sich ja dann wieder aus. So, wir haben jetzt einen ganzen Satz gemacht, die ersten haben halt sehr hohe Ermüdungsfaktoren auf passive Strukturen, die letzten eher niedrigeren. Aber wir haben so viele Reps gemacht. Oder wir machen es so, dass wir einen Haufen Triples trainieren oder einen Haufen Singles trainieren, die alle sehr schnell sind und die alle einen recht hohen Output auf die passiven Strukturen haben dafür aber dann nochmal mehr Erholungszeit zwischen den einzelnen Sets, Wiederholungen, blablabla. So, das heißt, am Ende kann ich mir vorstellen, ist das, was wir hier besprochen haben, so ein bisschen, also nicht kürzlich weg, aber wir haben wieder viele verschiedene Wege, die nach Rom führen. Aber trotzdem möchte ich nochmal ein bisschen konkret darauf hinfragen, was heißt das denn jetzt konkret für die Konsequenzen in Bezug auf Trainingsplangestaltung? Also ich komme natürlich in den Genuss mit einem Trainee von dir, Robin, immer mal in Kontakt zu stehen. Und
ist das einer, der mit T anfängt, dann ich auch?
Ja, der fängt auch mit T an und hört mit Om Robert Rösler auf.
Grüße gehen raus an diese anonyme Person, falls du weißt, wer gemeint ist.
Der hört den Podcast mittlerweile auch, obwohl der Podcast gar nicht so mag. Deshalb Riesenehre, dass er hier immer mal reinschaltet. Und da kriege ich dann mit, dass du sowas wie, also bei ihm zumindest, ich weiß nicht, also ich will jetzt auch nichts leaken, was jetzt hier super geheim sein könnte, aber ich glaube, wir sind ja alle hier, alle, die sich das anhören, wissen ja ungefähr, wie Programming funktioniert oder interessieren sich dafür. Ich habe bei ihm mitbekommen, dass du Assistenzen zum Beispiel nur sagst, okay, hier mach mal ein paar Sätze mit, also mach mal ein paar Sätze Latzug, mach mal ein paar Sätze Triceps, Pushdowns, bliblablub. Aber da ist gar keine Intensität vorgegeben, habe ich gehört. Aber solche, also Assistenzübungen, Isolationsübungen und sowas haben doch auch Auswirkungen auf Stress und Ermüdung. Und du wirkst auf, ganz kurz, und du wirkst auf mich jemand, der alles wirklich aufs Präziseste einkalkuliert und berechnet, also das Gespräch, was wir jetzt gerade hatten, oder ihr, was ihr gerade hattet, hat auf mich so gewirkt, okay, ich lasse hier überhaupt keinen Stein unumgedreht, so, also hier muss alles so, ich habe das alles im Blick und das muss alles ganz genau stimmen und ich habe mir sogar überlegt, ob ich Formeln dafür anstelle und so weiter und so fort, solche Geschichten. Und dann quatsche ich mit Tom und frage, was machst denn du heute noch so an Assistenzen, und Tom so, pff, ja, weiß ich nicht. Und dann, ich glaube, ich muss noch ein bisschen Latzug machen, geht vor, läppert da so 3, 4, 5 Sätze Latzug hin und fährt nach Hause. So. Wie geht das zusammen? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Ja, und zwar so, dass ich sage, die meisten Assistenzen haben halt keinen direkten Einfluss, wenn sie nicht die gleichen Muskeln trainieren, die jetzt im Powerlifting, also im Latzug zum Beispiel, so Lat und Bizeps, ob er da jetzt einen Satz mehr oder weniger macht, hat jetzt, aus meiner Sicht, wird das keinen großen Einfluss drauf haben, wie sich irgendwie Beuge heben oder Bank die nächsten Tage anfühlt. Und also wenn er da jetzt Bock hat, einen Satz mehr oder weniger zu machen, dann denke ich, ist das meine Erfahrung, hat das keinen Einfluss, und auch was er da für eine Übung macht, soll er sich da quasi austoben oder sollen sich die Leute austoben? Ist dann auch wieder so mein eigenes Ding, wo ich auch sage, ja, juckt mich eigentlich nicht so, was ich genau mache, oder wechsle da auch ab und zu die Übung oder wie auch immer. Dass man da so ein bisschen was nebenbei macht, das ist quasi nicht integraler Bestandteil des Programms, sage ich jetzt mal, des Stärkerwerdens, sondern es ist halt so ein bisschen, ja, nebenbei halt so. Ne? Also, genau. Wenn man jetzt schaut, gibt so ein paar Sachen, so Trizeps, ne, dass, wenn man es halt zu viel macht, oder eigentlich alles, wenn man es halt zu viel macht, dann kann es einen auch allgemein einfach zu ermüden. So, das ist eigentlich das, was ich den Leuten dann immer mitgebe. Sag ich so, ja, ihr könnt da ein bisschen Bodybuilding machen, aber macht nicht zu viel, dass ihr dann irgendwie mega im Arsch seid.
Das und ich ließ noch
wo man passen. Dann halt und wo ich dann halt sehr aufpasse, ist dann halt bei Sachen, die halt dann wirklich die gleiche Muskulatur dann entsprechend trainieren. Also wenn es jetzt irgendwie, ne, eine Brustpresse wäre oder Kurzsattelbank drücken, oder irgendwas, was die Quads trainiert oder so. Ja, dann bin ich dann sehr, sehr dabei, wie viel wir machen, was wir machen. Ja, aber wenn es jetzt um, ja, Bizeps, Rücken, keine Ahnung, auch seitliche Schultern, wie auch immer so ein Kram geht, dann hat das meiner Meinung nach nicht so viel Einfluss auf den Progress oder wie man sich fühlt. Mhm. Und das dann so ein bisschen mehr oder weniger freier Lauf gelassen, solange es in einem Rahmen sich befindet, der noch passt.
Im Rahmen des guten Geschmacks quasi.
Ich meine, manche Assistenzübungen haben vielleicht so ein bisschen Positioning-Effekt, aber ansonsten gehe ich halt den unnützen Umweg und frage den Athleten einfach, was er machen will, und schreibe es dann rein, wo er gerade eine Präferenz hat. Das sehe ich aber natürlich ähnlich wie du. Auch selbst bei Trizepsübungen, ob ihr jetzt, also klar kann man jetzt argumentieren, vielleicht eine bestimmte bringt ein bisschen mehr, aber man darf halt nicht vergessen, A, Psychologie, B, Bock einfach so, ne? Dass man sowieso ab und zu mal eine Übung austauschen muss, und dann spielen die sowieso mal die 1, 2, 3 Großen durch. Und das macht dem Athleten auch Spaß. Und ich finde, gerade bei Powerlifting, wo es sehr, ja, immer ähnlich ist, ist es auch ganz wichtig, den Leuten halt auch mal ein bisschen Abwechslung zu geben bei Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was Falk auch noch so ein bisschen angesprochen hat, ist also die Frage so, was hat jetzt der Stressindex für einen Einfluss auf mein Programming? Und da würde ich halt sagen, also für mich ist es dann so, dass ich wirklich sehr auf die Gewichte drauf achte, die genommen werden und in der Regel die Gewichte auch in den Plan reinschreibe. Und weil sich daraus halt eben der Stress ergibt und ich dann auch in gewisser, also in der Regel die Gewichte vorplane für den ganzen Block, damit wir halt eben auch eine gewisse Stressprogression haben. Und ja, dass ich halt eben nicht so ein, im Grunde keine Autoregulation habe. Also, dass ich sage den Leuten halt, ihr könnt immer weniger machen, wenn ihr euch nicht so fühlt, damit ihr euch nicht verletzt oder wenn es wirklich kacke ist. Ja. Aber also die Gewichte sind quasi so ein Cap nach oben, aber sozusagen, auch wenn ihr euch jetzt Medium fühlt, so, dann macht trotzdem noch die Gewichte. Aber wenn ihr euch kacke fühlt, dann macht halt weniger. Aber so normal, so ist das geplant. Und wenn jetzt keine großen Sachen dazwischen kommen, dann solltet ihr das so abtrainieren können. Und dann solltet ihr euch entsprechend am Ende des Blocks auch so und so fühlen. So.
Nee, man hat ja dann, also du nimmst mir das Wort aus dem Mund, du hast ja quasi eine Progression, ob es Intensität oder API ist, im Kopf. Und dann gibst du halt die Autoregulation zu sagen, hey, das wäre unser Optimum. Wir cappen dich aber, damit du nicht overshootest oder zu viel schon in der Woche 2 aufbringst und geben dir eine Range nach unten, falls es, also das ist auch immer mehr, auch was zu dem Falk tendiert, dass man ja theoretisch dann prozentbasiert programmiert, aber dass sich so äußert, dass man halt feste Gewichte reinschreibt und dann nach unten den Leuten einen Spielraum gibt, wenn die sich nicht so gut fühlen.
Ja.
Und da ich mir nicht sicher bin, ob Falk jetzt immer noch hängt, kann ich auch nochmal antworten, wie äußert sich das in einem Plan? Und ich weiß immer nicht, was ich dann sagen soll oder das reflektieren soll, was sich dann wirklich im Training ändert. Und ich glaube, eine ganz wichtige Erkenntnis, die Leute mitnehmen sollten, ist, gutes Programming heißt nicht, dass der Plan super fancy aussieht oder dass man sich den Plan am Ende anguckt und sagt, boah, krass, was ist denn das für verwirrende Sachen? Und da ist so eine mega kranke Übung und eine komische Struktur und dann kommt das. Ein guter Plan zeichnet sich meiner Meinung nach nicht dadurch aus, dass er möglichst verrückt und krass und abgefahren ist, sondern dass er einfach präzise ist. Und ich glaube, darum geht's, warum man das vielleicht als Athlet jetzt nicht so krass mitbekommt, dass du da 5 verrückte Indexes im Hintergrund vergleichst. Die haben nicht zur Folge, dass dein Plan total verrückt aussieht, sondern es geht halt genau das Beispiel, was wir vorhin hatten. Sollte der Athlet vielleicht eher 7-mal oder 5-mal trainieren, beziehungsweise wenn wir das wechseln, was wäre ein vergleichbares Gewicht, wie kann ich Blöcke vielleicht untereinander vergleichen? Diese Entscheidungen nehmen halt diese Analyseparameter ab, zumindest bei mir so. Und letztendlich, abnehmen ist vielleicht das falsche Wort, sie unterstützen halt. Weil ich glaube, vieles, was man dann entscheidet, hey, wie viel verträgt der Athlet oder verträgt er eher höhere Rep-Ranges, eher tiefere, braucht er mehr Intensität, weniger Intensität, braucht er mehr Topsätze, weniger, braucht er mehr Volumen, weniger oder mehr Abstände zwischen den Tagen. Das ist ja, was Falk auch macht. Und manche machen das, glaube ich, einfach intuitiver. Und andere oder ich stütze mich da halt auch gerne auf Zahlen, dass ich das, letztendlich muss ich es auch entscheiden, aber die sollen einem nochmal bei der Entscheidungsfindung helfen. Und ich glaube, für Athleten, das ist ja auch der Unterschied zwischen einem Coach und einem Athleten, die ist auch ganz gut so, dass man sich damit nicht beschäftigen muss. Und manchmal nimmt es auch sehr viel Zeit weg. Und ich muss sagen, das Coaching hat mich auch zum besseren Athleten gemacht, weil ich lernen musste, manche Sachen nicht so ernst zu nehmen und mit Geduld ranzugehen und auch Sachen im Kontext und über längere Zeiträume zu sehen. Und das würde mich dann auch wieder ein bisschen interessieren. Du postest ja manchmal auch Sätze und bist dann noch ein bisschen, die Geschwindigkeit heute ein bisschen langsamer. Kona erzählt auch manchmal, dass du so ein bisschen
hart selbstkritisch bist.
Das ja, so. Danke, Falk, perfekt.
Immer
und,
gern.
Und da würde ich mich mal interessieren, wo siehst du dann die Konsequenz, also welche Konsequenz sollte man aus Daten ableiten, wann sollte man reagieren und wie sollte man bestimmte Sachen wie mal ein schlechtes Topset oder so interpretieren und darauf reagieren?
Ich möchte da vielleicht nochmal ganz kurz einen Parameter mit reinwerfen und zwar, wie bedingt sich das als Athlet? Also man kann das natürlich jetzt als Coach sehen und sagen, okay, so und so schnell war die Rap und das hat jetzt die und die Auswirkung auf das Programming für die nächste Woche. Aber du betrachtest, also in dem Kontext, in dem du diese Sachen postest und darüber ein Urteil fällst, bist du ja, also du siehst dich ja selbst und du hast ja die Aufgabe des Coachings hast du ja abgegeben irgendwo. Das heißt, für mich zumindest, dass du dich selbst ja auch als Athlet betrachtest. Also wie, das möchte ich jetzt einfach nur nochmal addieren zu der Frage, die Maxi gestellt hast, hat, wie bedingt sich das aus der Sicht eines Athleten?
Ja, wenn jetzt eine Session nicht so gut läuft, das ist natürlich, denke ich, das ist das Ding, ist man bei sich schneller, bei sich selber natürlich meistens immer schneller oder will schneller was ändern, weil man denkt, okay, man hat eigentlich alles so im Blick, so, was es sein könnte, und denkt dann so, ja, okay, dann ist da irgendwas im Training nicht richtig. Und ja, wenn man jetzt einen Athleten hat, da weiß man natürlich nicht immer alles, was da so abgeht, und denkt so, okay, vielleicht waren das irgendwelche externen Faktoren, die da jetzt was einen Einfluss hatten aufs Training, wie auch immer. Oder wenn man weiß, dass deren Alltag halt so ist, dass es mal schlechtere Tage gibt, mal, ne, dass da natürliche Schwankungen, sag ich jetzt mal, sind in der Performance, dass man jetzt nicht nach einer Session direkt ausrastet. Also, aber wenn es jetzt, ja, wenn, keine Ahnung, ich würde sagen, wenn 2-3 Wochen hintereinander irgendwie schlecht waren, dann würde ich sagen, okay, irgendwas läuft ja auf jeden Fall nicht richtig. Und ja, bei sich selber ist das dann halt so, oder bei mir selber, wenn ich das dann sage, würde ich halt sagen, dass ich eigentlich alles im Blick habe. Also ich bin halt, also gehe ich davon aus, wie auch immer, ne? Also ich denke eigentlich, ich achte auf alles, ich schlafe genug, ich esse alles, weißt du, ich denke so, ich habe alle meine Boxes gecheckt, so. Und dann denke ich so, ja, jetzt läuft es aber trotzdem nicht so gut. Ich so, weißt du, dann ist man direkt so, weiß ich nicht. Das ist, da muss man dann über das Training nochmal nachdenken.
Aber hast du das Gefühl, bei dir selbst ist so ein bisschen härter ins Gericht gehst, als wenn du das jetzt bei Athleten von dir anschaust? Also sagen wir mal, jetzt mal reines Gedankenexperiment, du hättest jetzt einen Athleten oder eine Athletin, aber wir sagen einfach mal einen Athleten, so, dann kann man vielleicht ein bisschen besser relaten, weil wir ja auch alles Typen sind. Und du bist dir bei dem Athleten zu 100% sicher, dass der genauso wie du deine Boxes alle gecheckt hat.
Du meinst, wenn der zu neurotisch ist und sagt, ah, weiß nicht, das läuft
ja
nicht.
Ja, aber wenn der jetzt mit sich selbst genauso hart ins Gericht gehen würde wie du mit dir, wie würdest du damit umgehen?
Wie gehe ich denn mit mir selbst hart ins Gericht? Ja, das muss man jetzt nochmal vorzeigen. Was mache ich denn?
Das weiß ich ja nicht. Also ich finde, das wirkt immer so, ich sehe ja zum Beispiel deine und Kona Story. Und dann sehe ich bei dir,
ja,
bin ich so zufrieden, hätte besser laufen können. So grob runtergebrochen. Ja. Und bei Kona sehe ich, ja, oder bei anderen Leuten, die deine Posts kommentieren, wer war denn das? Kelsey, glaube ich, letztens irgendwie.
ja.
Beugt 92 auf easy und ist okay, nicht zufrieden und so.
Ja.
Wie würdest du das bei einem Athleten von dir sehen? Also wie würdest du das bei einem Athleten von dir sehen, der genauso ist, der sagt, Alter, das war jetzt eigentlich, also du siehst dir das an und sagst, ey, das war eigentlich schon geil, und der sagt so, ja, weiß ich nicht. Eigentlich war es kacke.
Weil ich glaube, ich werde, weiß ich nicht, man will natürlich nicht hingehen und sagen, ja, stimmt, war kacke. Sondern natürlich irgendwie so ein bisschen aufmuntern oder den Kontext betrachten, wie auch immer. Oder, also eigentlich versuche ich da so, wie nennt man das, so stoisch ranzugehen und einfach zu sagen, ja, so ist es. Es ist möglichst objektiv zu sagen, entweder es war so gut, wie wir erwartet haben, es war nicht so gut, wie wir erwartet haben. Woran hat's gelegen? Ne? Was können wir besser machen? Ja. Also ich denke, ich habe schon, also ich habe in der Regel ja Erwartungen auch für die Athleten, also im Sinne von, ich schreibe ja den Plan und dann gehe ich davon aus, dass sich das Topset so und so bewegt, und dann kann ich auch sagen, okay, ja, so habe ich das erwartet, oder es war jetzt nicht so erwartet. Und in der Regel würde ich fast schon sagen, dass ich eigentlich sogar schon ungeduldiger bin als meine Athleten selber. Also, die sagen am meisten noch, war alles okay, und ich denke mir so, hätte besser sein können.
Boah, okay. Ja, krass.
Also, aber ich denke mir so, solange sie happy sind.
Und wie setzt sich das zusammen? Also für welchen Prozentsatz deiner Athleten gilt das so?
Was jetzt?
Dass die sagen, ja, ich fand's richtig gut, und du so, weiß ich nicht.
Aber man will halt natürlich immer mehr, ne? Ist ja dann auch die reflektieren, ja, für den als Coach. Also ich kenn's, dass man dann sagt so, ach, ich will noch mehr aus dir rausholen, und ich will, dass natürlich alles durch die Decke geht. Ich denke mal, so ist es ja eher gemeint, oder?
Ja, ich denke mal schon, also ja.
Ja, vielleicht. Also,
ja, muss ich jetzt auch mal drüber nachdenken. Bin gerade ein bisschen raus.
Das ist okay, das ist okay. Das ist auch, finde ich, also wir nehmen hier spät am Abend auf, es ist 20.15 Uhr jetzt, ich muss morgen früh um 4 raus, um jetzt auch nochmal die Bombe hier zu droppen, weil ich nach Kroatien fliege zur EM. Ah! So, wer von euch fliegt morgen zur EM? Keiner. So, und dann...
Wir winken den Fliegerfalk.
Ja. Maxi, hast du noch irgendein konkretes Thema, was wir ansprechen müssen?
Wir können ja mal ein ganz anderes Thema ansprechen, und zwar...
Sprich mal bitte ein ganz anderes Thema.
Ich habe im Podcast, weiß ich nicht, ob es im Podcast schon mal erwähnt hat, aber ich habe ja auch ein bisschen mit Calisthenics mal gedibbelt und hatte jetzt
hier du, als Chance. Du vor 3 Wochen beim Dip eine Box umgeworfen hast, meinst du?
Ja, ich war ein bisschen überrascht, was passiert, wenn man ein Körpergewicht auf einmal um seinen Körper hat. Aber ich habe ja schon immer eigentlich Bock auf Dips gehabt und habe das Gefühl gehabt, irgendwie liegt mir das besser als Benchen. Und hatte jetzt mit relativ Calisthenics-fitten Leuten von hier King of Weighted mal trainiert. Und da wurde mir auch nahegelegt, dass Dips eigentlich super gut mit Bench-Programming zusammenpassen. Und ich glaube, ich bin immer noch skeptisch, ob ich sagen würde, dass es jetzt das Beste ist, was man machen kann. Also irgendwie einen 4. Tag einfach Dips irgendwie progressiv zu trainieren. Aber wollte mal fragen, wie deine Erfahrungen sind, ob man das relativ gut integrieren kann, ob du so einen guten Übertrag gemerkt hast von Dips auf Bench oder andersrum. Und wieder deine Erfahrungen waren oder sind.
Also kann man das gut integrieren zusammen? Würde ich sagen, ja. Ist ein guter Übertrag da? Nein. Also.
Da hast du jetzt Öl in Feuer gegossen, was eigentlich noch gar nicht an war.
ja, also. Es
gibt einfach überall wieder den nächsten Kampf hier.
Also auf jeden Fall von Dip auf Bankdrücken würde ich nicht so sagen. Von Bankdrücken auf Dip habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Müsste ich jetzt ja bei meinen Kali-Only-Athleten mal ausprobieren, den Bankdrücken zu geben. Ob das hilft, können es mir vorstellen. Aber prinzipiell bin ich eher sehr auf der Spezifitätsschiene und sehr skeptisch darüber, was andere Übungen angeht. Und dieser Gedanke, ich mache meine Hauptübung besser durch eine andere Übung. Also eher, wenn es so die Richtung Positioning oder sowas geht oder wie auch immer, ne? Aber jetzt nicht irgendwie, der Muskel wird jetzt nochmal anders trainiert und dadurch, so die, ich weiß nicht, was da diese Gedankengänge sind, aber das was sich da Leute ausgedacht haben, dass das irgendwie irgendwann man an diesen Reiz adaptiert und dann braucht man einen neuen Reiz und der bringt den Muskel nochmal anders geil voran und deswegen wird man super stark und so. Nee, man wird stärker in dem, was man macht. Und also ich kann auf jeden Fall sagen, 2022, als ich mit Calisthenics angefangen habe und stark angefangen habe, Dips zu machen, habe ich jetzt nicht wirklich einen positiven Effekt auf meiner Bank gemerkt. Und also ich habe quasi leider mein Bank-PR ist immer noch aus 2021, als ich im Lockdown zu Hause nur Bankdrücken gemacht habe. Also Kniebeugenkreuz eben auch, aber halt, ne? Keine Dips oder irgendwie so ein Kram. Und den habe ich leider durch Dippen auch noch nicht, konnte ich da auch nicht wieder drüber hinauskommen. Also, aber immer nur, weil ich mich verletzt habe. Man kann jetzt, ich finde, das klingt immer so ein bisschen blöd. Ich denke, man ist mal so selbstreflektiert, wenn man so, man ist so Coach, weißt du, und ich finde, man schämt sich, finde ich, fast schon dafür, wenn man irgendwie keinen Progress macht. Wenn man denkt dann immer so, weißt du, warum sollen die Leute einem vertrauen, wenn ich selber sage, dass mein Bank-PR aus 2021 ist?
Richtig, richtig, weißt du? Klassisch astreines Imposter-Syndrom, Alter. Aber richtig heftig. Aber also jetzt mal ganz kurz zu den Dips. Ich gehe jetzt mal auf die polemische Schiene und sag, ja, das ist ja alles schön und gut, was du sagst. Aber Totschlagargument Tonio Zeitler, der offensichtlich ziemlich viel auf der Bank drückt und gar nicht so viel Bankdrücken trainiert. Wie kann das sein?
Wenn nicht so viel dippt?
Erklär uns das.
Also, es ist ein interessantes Argument. Aber ich weiß nicht, ob er da selber sogar zustimmen würde dabei, dass Dippen sehr viel hilft. Ich glaube, es ist eher einfach so, dass Menschen halt für Drücken gemacht sind in gewisser Weise, dass es da auf jeden Fall eine, wie nennt man das, eine Überschneidung gibt aus Menschen, die gut fürs Bankdrücken sind und Menschen, die gut fürs Tippen sind.
Ich frage mich, was da die zwei überschneidenden Faktoren sind.
Ja, genau. Es ist nicht so, nicht so weit hergeholt zu sagen, wenn ich mega starke Brust und Trizeps habe, dass ich irgendwie in beiden Übungen gut bin.
Also möchtest du jetzt sagen, dass wenn ein guter Calisthenics-Athlet auch gut auf der Bank ist und dann selbst anfängt zu coachen und allen Leuten, die gut in der Bank werden wollen, viele Dips reinschreiben, dann gar nicht richtig evidenzbasiert arbeitet, sondern eher so auf, ja, ich hatte Glück mit meiner Genetik und ich übertrage das jetzt auf andere, oder hat es, also das ist ja wirklich rein hypothetisch, es hat jetzt überhaupt kein, ich versuche jetzt hier kein konkretes Beispiel oder keinen konkreten Fall aufzuarbeiten, aber es interessiert mich einfach.
Also ich meine, Dips machen ja schon auch Spaß, so, also man kann die auch gerne reinschreiben und ich finde auch, dass man die ganz gut, wie gesagt, miteinander verbinden kann, also wäre ich jetzt gar nicht so dagegen, dass Leute irgendwie Dips reinschreiben.
Aber das jetzt als Schlüssel für gutes Bankdrücken zu titulieren, das wäre es ja jetzt.
Ja, das würde ich nicht machen.
Okay. Nee. Ja, das hat mich nur mal interessiert, kurz.
Generell brauchst du eine Hypertrophiebung, glaube ich, wo der Athlet Bock drauf hat und wovon er gut regenerieren kann. Und ich glaube schon, also mittlerweile ist meine Meinung auch vor allen Dingen bei Bank, dass da Hypertrophie jetzt nicht unwichtig ist, vor allen Dingen langfristig da Progress zu machen oder dass es auch eine starke Korrelation gibt, einfach aus Muskelmasse und Grundkraft, sage ich mal, Technik ist dann natürlich trotzdem super wichtig und wie du die Kraft entfaltest. Aber ja, also mehr als eine gute Hypertrophie-Übung sehe ich da jetzt auch nicht. Also potenziell gut, kommt immer, glaube ich, auf den Athleten an.
Ja. Okay, ja, das war alles, was ich wissen wollte. Vielen Dank.
Ja, nee, aber sonst, also so Vereinbarkeit, finde ich, kann ich noch ganz gut erklären. Ich finde, dass halt Dips, je nachdem, wie man sie macht, sind eher so, gehen eher auf die Schulter und den Trizeps, finde ich. Mhm. Also vor allem, ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, ich hatte eine sehr schwache Trizepssehne zu Anfang, weil zu Anfang hatte ich stark, also was heißt schnell Ellbogenschmerzen, als ich Dips gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich mich dran gewöhnt und dann war es eher so die Schulter der limitierende Faktor. Aber es war, und beim Bankdrücken ist eher die Brust der limitierende Faktor. So. Mhm. Und so stelle ich mir so vor, dass ich sage, ich mache Bankdrücken, bis meine Brust am Ende ist. So, das ist der limitierende Faktor. Und dann habe ich aber quasi theoretisch noch ein bisschen Platz für Schulter und Trizeps. Und das kann quasi gefüllt werden durch Dips. Und dann kann ich quasi das, was ich an Schulter und Trizeps nicht austrainiert habe, durchs Bankdrücken, kann ich noch ein paar Dips reintun, ohne dass ich jetzt zu sehr das Bankdrücken negativ beeinflusse.
Und bei den spezifischen Übungen, wenn du jetzt sagst, spezifisch trainieren, würdest du aber auch sowas wie Variationen vom Mainlift reinbeziehen, oder? Ist das dann bei dir eher so straight, wir machen keine pausierten oder Tempo-Varianten?
Also, darauf zurück. Ja, nee, Tempo und Post ist bei mir auf jeden Fall auch sehr spezifisch. Also es geht um die Range of Motion, Gelenkstellungen, wie auch immer, Muskellängen. Das ist das jetzt nicht unbedingt das Tempo, was da sehr spezifisch sein muss. Ja.
Würde ich auch für zustimmen in fast allen Sachen. Also die Big Rocks und dann Hypertrophie kann man den Rest gucken, wo es mangelt und wo man vielleicht noch was dazu machen kann. Aber ich glaube, das wird halt auch vergessen oder komplett manchmal anders beschrieben, dass halt die Main Lifts extrem gut für Muskelaufbau sind. Und ich glaube, ich habe jetzt zum Beispiel einen, der kommt aus dem Bodybuilding, der macht halt ultra viel Beugevolumen auf einmal und sagt, ja, ich glaube aber meine Quads sind ein bisschen kleiner geworden. Und denke mir so, nur weil du jetzt keinen Pump hast, so einen krassen Pump nach dem Squatten, dann geh halt Fahrrad fahren oder sowas, da hast du dann einen starken Pump, aber da werden deine Beine nicht dicker von unbedingt. Dass es halt extrem unterschätzt wird, glaube ich, wie viel Muskelwachstum halt einfach durch die Mainlifts auch reinkommt.
Ja, ich würde halt sagen, dass es auch nicht so relevant ist. So, also, man muss ja überlegen, ob du Bodybuilder bist oder ob du Powerlifter bist. So, also.
Oder Powerbuilder. Was machst du denn dann?
Schachmatt.
Ja. Ja, okay. Nee, dann machst du halt beides. Ist ja okay. Aber.
Ja, ich meine, als guter Powerlifting-Athlet, egal wie, machst du ja eh irgendwie beides. Also, ich, höchst selten habe ich erlebt, dass irgendjemand wirklich nur Squat, Bench, Deadlift für einen Single trainiert und dann nach Hause geht. So.
meinst du, wenn man 5 Reps macht, trainiert man schon Hypertrophie.
Und Cardio.
Und Cardio, Leute.
Und ja, Kraftausdauer.
Ja, gestimmt, Kraftausdauer. Ja, und Sehnenrehab, je nachdem, wie schnell du die Reps machst.
Ich glaube, in Starting Strength hat Mark Ripito das so schön beschrieben, dass so 5 Reps ist so die perfekte Balance aus allen Qualitäten, die man trainieren kann.
Das ist doch wie bei Monty Python, oder? 3 ist die Zahl, zu der du zählen sollst. Nicht 2. Das wäre zu wenig. 5 kommt gar nicht in Frage.
Okay.
Aber ich glaube, also was ich habe mich die letzten Wochen noch mal so ein bisschen sehr viel mit Muskelanatomie beschäftigt.
Und offensichtlich auch mit Monty Python.
Aber ja, und ich glaube, das geht auch einher, beide Sachen. Und was man echt nicht vergessen darf, ist, klar, es gibt ja so Argumente wie, okay, du baust dann vielleicht noch 200 Gramm Muskelmasse nur auf in der Brust, wenn es gut kommt. Ne? Wenn du jetzt ein gut durchtrainierter Athlet bist, dann hast du ja nicht viel, was du noch aufbauen kannst. Oder sagen wir mal, in einem Jahr baust du vielleicht noch 1 Kilo auf, wenn es gut läuft. Ne? Und das verteilt sich dann auf alle Muskeln. Was sollen denn dann halt so 200 Gramm da ausmachen? Also ich rede jetzt nicht von mir, offensichtlich. Aber jetzt sagen wir mal, so Athleten, die schon weit fortgeschritten sind. Aber was man halt nicht vergessen darf, wenn du guckst, wie viel wiegt deine Brust, der Brustmuskel und der Trizepsmuskel. Das sind ja auch nur ein paar Kilo. Und dann fragst du dich, wie viel können die aber bewegen? Dann ist es prozentual gesehen gar nicht so wenig, finde ich, wenn du halt nochmal 200 Gramm drauflegen kannst. Und dann ist es eigentlich relativ straightforward, dass irgendwie, wenn mehr Leute sind, die am Seil ziehen oder so, dass dann auch mehr Kraft am Ende rauskommt.
Das ist so eine harte Überlegung. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Der Gedanke, dass man mit mehr Muskelmasse mehr Kraft
hat. Nein, aber kann. Das schon. Aber.
Ich wusste jetzt auch nicht, ob du das sarkastisch meinst, aber.
Nein, dieses super spezifische, hey, wie viel wiegt denn jetzt dein Brust und dein Trizeps und wie viel können die im Verhältnis an Gewicht bewegen? So, wie viel sind dann 200 Gramm im Verhältnis? So, ja, klar, ist das dann viel.
Aber dieses Argument, ja, was willst du jetzt mit einem Kilo Muskelmasse mehr, wenn du jetzt schon austrainiert bist, was willst du damit erreichen? Und ich glaube aber, dass es halt prozentual noch relativ viel bewegen kann, weil man es halt in Prozent sehen muss zu dem, was schon da ist. Das wäre jetzt mein Argument.
Stimmt, ja.
Ja, also mein Gedanke ist da eher die Frage, inwieweit das die Muskelmasse richtig investiert wird, wenn sie eben nicht durch eine spezifische Übung aufgebaut wird. Ja, ich habe das Gefühl, das wird dann teilweise ein bisschen verschwendet. Dann baut man Muskelmasse auf, aber die hilft einem nicht unbedingt in der Bewegung, in der man sie haben will. Dann ist man am Ende schwerer, ja, kommt schwerer in seine Gewichtsklasse. Hat trotzdem nichts gewonnen.
Boah. Ja, es gibt auch so ein paar spezifische Sachen wie Penetration Angle, ein tolles Wort, was ich da gelernt habe, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber
kannst du das nochmal in den richtigen Kontext setzen? Wenn du jetzt, also wenn weil, du jetzt einfach nur Penetration in den Raum wirfst,
bringt das, glaube ich, nicht weiter. Dass die Muskelmasse dir auch nützen muss, ne? Und das muss natürlich mit Krafttraining einhergehen, aber dieser Satz, Muskelmasse ist Potenzial für Kraft, das habe ich in den letzten Wochen nochmal realisiert, dass das, glaube ich, schon Bedeutung hat.
Ja. Also ja. Ich war jetzt nie irgendwie an dem Punkt, an dem ich mir dachte, vielleicht ist es nicht so, aber
ich kann schon sein. Ja, wie gesagt, also mein Punkt ist dann eher die Frage, so wie genau nimmt man das? Ist ein Muskel immer ein Muskel? Ist ein Kilogramm mehr Muskel immer ein Kilogramm mehr Muskel? Was passiert da genau im Muskel? Was für Proteine werden da wo adaptiert? Und bist du jetzt wirklich stärker, nur weil du 1 Kilo mehr Fleisch drauf hast? Oder kannst du mit 500 Gramm besser, also die du aber richtig an den richtigen Stellen angesetzt hast, mehr rausholen?
Ja, und auch wie du vorhin schon gesagt hast, halt durch spezifisches Training. So.
Ja.
Also klar, wenn du jetzt sagst, ich nehme mir jetzt, was weiß ich, 2 Jahre off und also von Powerlifting-Movements und schaff's aber in der Zeit, was weiß ich, utopische Zahl, 5 Kilo Muskeln drauf zu packen. Und kommst dann wieder, bist ja nicht automatisch stärker. Das ist ja grob schwachsinnig so. Das muss ja irgendwie, muss sich das ja alles, wie wir es vorhin schon hatten, die Waage halten und auch irgendwie Hand in Hand miteinander gehen. Weil dir die Sachen allein isoliert betrachtet einfach nicht viel bringen.
Also ich glaube, du musst halt weiter auch lernen, diesen Muskelmasse anzusteuern. Aber so ein Unterschied, was in deinen Trizeps passiert, ob du die mit Trizeps-Extension oder Close-Grip-Bankdrücken aufbaut, gibt es nicht. Also da gibt es sogar Studien, die haben das verglichen. Die einen Bankdrücken gemacht, die einen Trizeps-Extension. Wenn du den Trizeps dann, die isolierte Kraft vom Trizeps misst, mit so einer Art Leg-Extension für den Trizeps, dann siehst du, der kann genau dieselbe Kraft aufbringen. Was anders ist, ist natürlich die intramuskuläre Koordination. Und deswegen meine ich ja, ist natürlich total sinnvoll, das auch mit den Main, größtenteils mit den Main-Movements quasi auch zu trainieren, weil du gleichzeitig so, du kriegst halt Hypertrophie und Krafttraining in einem und auch nicht zu einem geringen Teil.
Ich wollte dir da auch gar nicht widersprechen. Ich hoffe, es hat jetzt nicht so gewirkt. Also.
Nee, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob du und Robin so der krass gleichsten Meinung seid, weil du gerade immer fragst, so, ja, ist doch selbstverständlich. Aber ich weiß nicht.
Nein, es war, keine Ahnung, du hast jetzt halt gesagt, dass das für dich in den letzten Wochen so sehr relevant geworden ist, dieser Satz, mehr Muskelmasse ist auch immer mehr Potenzial für Kraft.
Na, nochmal an Bedeutung auch, glaube ich, gewonnen hat.
Ja, aber ich dachte mir, das ist für mich so ein Axiom einfach. Also
ja.
für mich völlig klar, dass das so ist. Und aber gleichsam ist auch klar, dass, sagen wir mal, du hast jetzt 3 Kilogramm Rotatorenmanschette aufgebaut. Das ist jetzt
ja, okay.
für deine Kniebeuge nicht
da so relevant. Das ist
auch völlig klar.
Irgendwie wie viel, irgendeiner hat mal gesagt, zu dieser Westside-Sache, wie heißt das? Pull-Aparts? Wie viel Pull-Aparts musst du machen, um 10 Kilo mehr Bankdrücken irgendwie zu machen oder sowas? Das ist dann auch mal kritisch hinterfragt.
Unendlich viele.
Falk, hast du noch ein paar Themen, auf die du eingehen wolltest?
Boah, ich glaube, das würde hier einen Rahmen sprengen. Wir sind jetzt hier bei 1,20 laut meiner Messung. Ich hatte noch das Thema Deloads und wie man programmen sollte, damit man die nicht braucht, weil du ja letztens auch ein entsprechendes Reel dazu hochgeladen hast und ich mir dachte, okay,
los geht's.
Wir können ja vielleicht einfach mal kurz reinhüpfen, kurz mal den großen Zeh ins kalte Wasser hängen. Und hast du dafür schon eine Lösung gefunden? Also gibt's für dich schon die optimale Trainingsplanung, die sagt, ey, so sieht mein Template jetzt aus, damit du nie wieder deloaden musst und einfach unendlich Progress machst? Ununterbrochen.
Ich dachte, ich hätte das in meinem Reel doch erklärt.
Aber ich habe ganz schlecht aufgepasst. Ich habe eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne und das musst du mir das nochmal
erklären.
Das
hat ja über 30 Sekunden gedauert.
Das hat locker, das waren mehr als 10 Sekunden. Also versuch's jetzt mal.
Okay. Sekunden. Also ich sage, man könnte mit Deloads oder ohne Deloads trainieren. Für mich der entscheidende Faktor ist, ob man schwer trainiert, ob man quasi so Peak-Intensities drin hat oder nicht. Und ich denke, man könnte diesen TSG-Ansatz nehmen. Ich weiß nicht, wie die das jetzt mittlerweile verändert haben, aber früher jedenfalls, als ich mir das angeschaut habe, ich glaube, es ist immer noch so. Aber die halt so hauptsächlich mit so Straight Sets, also halt, und also eigentlich nicht wirklich Singles und auch nicht wirklich Top Sets, sondern hauptsächlich so, wir machen keine Ahnung, 5x6 und 5x3 und so ein Kram. Also alles eher so maximale Weights. Und das wird dann halt einfach so durchgezogen. Und dann hast du natürlich nie, wird dann immer so leicht von Woche zu Woche erhöht. Aber wenn du da eigentlich sehr vorsichtig bist, kannst du das sehr, sehr lange durchziehen, ohne dass du da irgendwie einen Deload brauchst. So. Und dann können es natürlich, gibt's Leute, die trainieren so RPE-based, machen so eine Blockstruktur, kann man sagen, machen 5x5 oder so. Und wir fangen an 5x5 RPE-6, dann machen 5x5 RPE-7, 5x5 RPE-8. Wie? Und dann spätestens nach RPE-8 oder RPE-9 war das Ganze so viel, dass du erstmal einen Deload brauchst. Da wäre dann natürlich die Überlegung, okay, gut, muss ich denn mal 5x5 bis zur RPE-8 pushen, so, alle 4 Wochen? Oder lasse ich das lieber entspannt? Weil ich mir denke, okay, ob du jetzt beim 5x5 5 Kilo mehr nimmst oder nicht, das, weiß ich, bringt dir jetzt nicht so viel. Aber was der halt eben was bringt.
Unendlich viel Tonnage bringt dir das.
Ja, aber du könntest ja auch, zum Beispiel, du könntest, weiß nicht, vielleicht also 6x5 machen oder du könntest irgendwie, weißt du, irgendwas anderes, nur durch ein anderes Rap-Scheme mehr Raps machen oder wie auch immer. Oder, ja. Also, was einem halt mehr bringt, sind halt so Singles oder einfach so ein schweres 1x5 irgendwas, wo man sich mal richtig anstrengen muss, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber halt dann in der Regel nur für Einsatz. Also Einsatz, aber dann so richtig anstrengen. Ne? Mal was richtig Schweres anfassen. So, das gibt einem dann nochmal was mit, was man sonst von diesem submaximalen Training eigentlich nicht so hat. Und sag einem halt, wie stark man ist, ne? Also wenn ich jetzt mal 90-95% anfasse, so, dann weiß ich danach besser darüber Bescheid, wo mein 100 Max ist, als wenn ich das nicht mache. Und wie auch immer, man, also es ist halt einfach, das ist dann das Typische, ne? Spezifik, so. Gibt einem halt vieles mit. Und wenn man das halt macht, dann ist halt so, okay, das ist dann schwierig, jede Woche zu machen. Also wenn man jetzt da zum Beispiel den RTS-Approach nimmt, die sind ja eher so statische APIs. Und da ist dann so Standard, wir machen eigentlich jede Woche ein Singlet 8. Ein paar Leute halten das halt aus, ein paar Leute halten das nicht aus. Dann wird gesagt, ja, vielleicht machen wir jede Woche ein Singlet 7. Ja, vielleicht hält das immer nicht aus, machen wir jede Woche ein Singlet 6. Ja, okay, das geht, aber irgendwie ist ein Singlet 6 dann auch nicht mehr ganz so spezifisch. So. Und da wäre dann halt mein Approach zu sagen, okay, wir müssen jetzt nicht immer Singles machen, aber vielleicht machen wir mal Single 6, ne, at 7, at 8, at 9. Gut, ist jetzt auch nicht, als hätte ich das erfunden, so, aber das war, ist meine Erklärung, sag ich jetzt mal, zu sagen, okay, das ist der Hauptgrund, weswegen ich dann Deload machen würde, weil ich sagen würde, hey, wir wollen den Single at 9 oder den 5 at 9 oder wie auch immer haben. Das, was du nicht jede Woche machen kannst, aber wir wollen es trotzdem im Training drin haben, weil es halt eben sinnvoll ist. Oder weil du was mitnehmen kannst, weil wir beide was mitnehmen können. Der Körper nimmt auch was mit, jetzt irgendwo nochmal ein anderer Stimulus mal so schweres Gewicht durchzuballern. Wir wollen das mal gemacht haben, aber wir können es halt eben nicht jede Woche durchziehen. Und dementsprechend muss natürlich auf eine Woche mit so einem sehr schweren Satz dann auch mal eine Woche folgen, wo es ein bisschen chilliger ist.
Ja, sehr cool. Da hast du jetzt quasi so ein bisschen revidiert, wie mein ich weiß nicht, ob ich es Approach nennen würde, aber so meine Impression dieses Reels nach den ersten 5 Sekunden. denn wie gesagt, es war sehr lang für jemanden wie mich.
Ja, also mein Resümee des Reels war, ich mache jetzt Deloads und das sind meine Gründe dafür, ja. Weil ich vor 2 Jahren mal einen Post gemacht habe, dass man keine Deloads machen soll. Und bevor mir jetzt irgendwelche Leute um die Ecke kommen und sagen, hey, hast du mal gesagt, kann ich jetzt sagen, ja, also erstmal der Post ist nicht mehr drauf. Aber meine Gedanken damals habe ich nicht so krass geändert, in dem Sinne, dass ich mein Volumen nicht so unendlich hoch pushen würde, dass du dann irgendwann tot bist, sondern dass ich sagen würde, es ist eher die Intensität, die man ab und zu mal auf ein Level pushen muss, was man nicht wöchentlich aushalten kann.
Gut, aber ja, also ich finde es sehr erfrischend, jetzt nur mal wirklich rein an meiner Impression gemessen, jetzt nochmal in dem Gespräch quasi diese Aufklärung zu erfahren, dass du im Team Pro Deload bist, so, was jetzt nicht heißt, dass ich,
ja, egal. Das wollte ich nicht, den Sticker wollte er nicht haben.
Oh, sorry. Ihr wollt mich jetzt nicht irgendwie einordnen, aber ich fand es einfach wirklich nur komplett neutral betrachtet sehr cool. Und da, zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast, mit dem, du hattest mal einen Post drauf, der eigentlich so die gegenteilige Conclusio hatte. Warum hast du den im Zuge dieses Reels runtergenommen oder ist der schon länger nicht mehr drauf?
Der ist schon länger nicht mehr runter. Also ich habe ja jetzt nicht gestern angefangen, Deloads zu programmen.
Nein, also, klar, aber ich meine, also sowas kann sich ja auch ändern. Also sollte sich ja auch ändern. So Ansichtsweisen über verschiedene Faktoren in Trainingsplanung und so weiter dürfen sich ja ändern. Und man ist ja, glaube ich, eher ein guter Coach, wenn man so Bemühungen zeigt, ja, sich weiterzuentwickeln und auch nachzudenken und zu sehen, okay, mein Ansatz jetzt ist anderer, als er vor 2 Jahren war. Finde ich halt voll legit, deshalb hat es mich nur gewundert. Ich dachte nur, vielleicht wäre es schon mal so vorgekommen, dass jemand gesagt hat, hey, du hast jetzt hier schon ein Reel gepostet und vor 2 Jahren hast du ein ganz anderes Reel oder ein ähnliches Reel thematisch, aber die Konklusion war ganz anders.
Ja, also tatsächlich, als ich dann selber mal irgendwie gepostet habe, dass ich Deload mache oder so, dann meinte ich so, hast du nicht vorher mal gepostet, dass du keine Deloads machst? Ja, dies, das, so nach dem
Motto. Imposter.
Dann so, ja, stimmt, habe ich meine, genau. Aber also ich würde auch weiterhin sagen, dass es jetzt nicht absurd ist. Also die, wie gesagt, das, was ich, also ohne das jetzt direkt zu wissen, sage ich jetzt mal, oder direkt so verknüpft zu haben, dieser Gedanke von submaximalem Training, einfach so lange wie möglich durchzuziehen, ohne jetzt sich alle 5 Wochen irgendwie auf so einen Peak hochzuarbeiten, der ist ja durchaus noch vertreten. Also würde ich jetzt mal sagen, mit TSG, ohne jetzt direkt von denen mal gecoacht worden zu sein, aber alles, was jetzt öffentlich verfügbar ist, von dem, wie die ihre Trainingsplanung machen, scheint das ja so in die Richtung zu gehen. Ich meine, Henrik hat das ja auch mal gesagt, dass er versucht eigentlich, das so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, ohne jetzt nach die typischen 4 bis 6 Wochen in Deload einzubauen. Also wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass das absurd ist, so zu trainieren, dass man auch sagen kann, ja, ich verzichte einfach auch auf die hohen Intensitäten. Ich denke, das, ne, kann man sagen, ich habe da andere Meinung, oder vielleicht kann man auch sagen, für bestimmte Athleten oder bestimmte Übungen oder so, ist das nicht, ist es mehr wichtig, ist weniger wichtig. Könnte ich jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel sagen, wo man sagt, dass ich finde, für mich und meinen Conventional Deadlift sind hohe Intensitäten ja deutlich weniger wichtig, so, für meine Performance, oder auch zu wissen, dass ich da drin gut bin. Würden, denke ich mal, die meisten Leute so sagen, dass es bei der Bank eher andersrum ist, dass man da höher, also gibt's ja viele Leute, die dann auch sagen, wir machen hier Singles zweimal die Woche sogar und so weiter, ne? oder viermal, keine Ahnung, okay. Aber es dann immer, geht dann um den generellen Ansatz, und dass ich halt da mit dem Real halt sagen würde, okay, der Gedanke, wir machen mal höhere Intensitäten prinzipiell alle 5 Wochen und dementsprechend, also so hohe Intensitäten, dass wir sie nicht wöchentlich aufrechterhalten können, und deswegen müssen wir die ein bisschen zyklisieren. Ja.
Also ich kann das aber auch nur genauso bestätigen, weil ich mache gerade was Ähnliches, dass ich gesagt habe, ich mache mal keine, auch durch Reha bedingt, keine krassen Top-Sätze, oder beschränkt mich da zumindest, es ist immer so API 6 oder sowas ist, oder API 5 nur, und habe dafür mehr Kapazitäten für meine Backoffs. Und ich muss sagen, früher habe ich gedacht, so, ich bin ein Typ, der kann nicht länger als 4 Wochen trainieren. So, ich brauche nach der 4. Woche meinen Deload, alles, und dachte, damit habe ich die Lösung gefunden. Und jetzt bin ich gerade irgendwie in der, weiß ich nicht, 6., 7. Woche. Hatte einen Tag jetzt mal ein bisschen runtergefahren, wo ich gemerkt habe, ich hatte wieder ein bisschen Pain, und zack ging's. Ich dachte, okay, jetzt kommt wirklich der, dass ich einen Deload brauche. Und jetzt geht's aber straight so weiter. Ich kann überall draufhauen, verbessere meine Rapsets alle. Und es wird aber, genauso wie du sagst, die Zeit wieder kommen, wo ich wieder Topsätze integrieren werde, stärker pushen werde, und dann brauche ich auch den Deload. Aber anders würde ich mich auch nicht auf die Plattform trauen. Und zu sagen, ich mache das wie so die alten Periodisierungsmodelle, dass ich eine Phase dann ein richtiges klassisches Peaking mache, wo ich nur Singles und Doubles baller, habe ich auch festgestellt, ich brauche das nicht. Dann lieber so das Verhältnis finden und einen gemischteren Approach, wo man halt seine Backoffs macht und dann halt, weiß ich nicht, Topsätze regelmäßig drin hat und steigert, kann ich nur so reflektieren, dass das sehr gut funktioniert. Und auch mit dem submaximalen Training, TSG, die ja so verpönt sind, oder die, wo man denkt, die fahren alle ihre Athleten gegen die Wand, haben auch ganz klar gesagt, das machen wir mitunter mit Leuten, die es abkönnen, und wo es um eine Weltmeisterschaft geht, dann machen wir das mal eine Weile so. Aber diese Pläne, die man manchmal so sieht, das sind halt alles auch eher so Cap-APIs. Und die meisten sind dann halt auch eher at 6 oder was weiß ich, wenn da steht überall at 8. Also kann man so stehen lassen.
Das ist dann wirklich so dieses Gefühlte, so nach dem Motto, wenn man dann 5 Sätze macht, dann fühlt sich das an wie eine AP 8 oder 9. Aber wenn man es halt wirklich durchzieht, dann sind da noch viele Reps mehr drin.
Ja, und bevor Falk jetzt die Abmord machen kann, Robin, es hat mir so einen Spaß gemacht. Nein, komm, Falk.
Vielen Dank, Maxi, für deine TSG-Apologie. Meine Blase meldet sich, zum einen, zum anderen bin ich echt müde, zum nächsten habe ich Hunger. Und wie schon erwähnt, es ist spät. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu, und wir sind schon bei 1,5 Stunden. Das ist mal wieder eine sportliche Folge geworden. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei dir, Maxi, für diesen ja wundervollen Talk, und ganz, ganz besonderer Dank geht raus an Herrn Robin Meinecke, der sich extra aus dem wunderschönen Frankreich dazu geschaltet hat, um wie viel Zeitverschiebung habt ihr? Bestimmt 10 Stunden oder so. Das ist echt sportlich. Vielen Dank dafür, dass
du die letzte Woche auch immer anders ins Bett gegangen dafür.
Extra dafür, ja. Deshalb nochmal ganz, ganz vielen Dank. Liebe Grüße von deinem Athleten, der wahrscheinlich sowieso mit dir schreibt. Deshalb ist es recht überflüssig. Ich freue mich, wenn wir dich mal wieder hier haben und noch ein paar Themen ein bisschen noch detaillierter ausarbeiten können. Aber ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder beim Birdking Powerlifting Podcast mit einer weiteren Recap. Das wird nächste Woche anstehen. Also bis dahin, vielen Dank an euch beide und tschüssi.